Ja, wir lesen heute Hiob 29 bis 31 miteinander. Das sind die sogenannten Monologe von Hiob. Und hier treibt Hiob die Auseinandersetzung mit Gott auf die Spitze. Ja, vielleicht zunächst etwas zur Einordnung dieser Monologe. Das Buch Hiob hat einen gewissen Aufbau. Und wir haben es das letzte Mal gesehen, Kapitel 28 hat hier eine wichtige Bedeutung für die Orientierung im Buch. Dieses Kapitel ist wahrscheinlich von dem Autoren des Buches verfasst. Da geht es um die Frage, wer ist weise, wer hat Weisheit? Und die Antwort lautet da allein Gott. Und es ist auch eigentlich das Thema zwischen Hiob und Gott. Hiob stellt in Frage, dass Gott es richtig macht, wenn er ihn leiden lässt. Hiob stellt grundsätzliche Fragen an Gott, ob er überhaupt in der Lage ist, diese Welt zu regieren. Und zwar so, dass man sagen könnte, das ist gerecht und weise. Die erste Hälfte im Buch Hiob, Kapitel 4 bis 27, war geprägt von einem Dialog zwischen Hiob und seinen Freunden. Und alle Beteiligten haben eine Weltanschauung miteinander geteilt. Das ist die Weltanschauung des strikten Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Und der besagt eben, wenn ein Mensch Gutes tut, wird er von Gott belohnt. Und wenn er Böses tut, wird er von Gott bestraft. Und zwar eigentlich immer. Das heißt, man kann daran, wie es einem Menschen ergeht, ablesen, was er getan hat. Und so gehen die drei Freunde davon aus, dass Hiob gesündigt haben muss, weshalb er so große Leiden erdulden muss. Hiob selber geht auch davon aus, dass Gott ihn für irgendeine Sache straft. Und er weiß nicht warum. Also er weiß nicht, für welche Sache Gott ihn straft. Der Leser des Hiob-Buches weiß von Anfang an schon, dass Hiob leiden muss, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er irgendeine Sünde begangen hätte. Sondern an Hiob will Gott ein Beispiel deutlich machen. Warum dienen die Frommen Gott? Weil sie von ihm Gaben bekommen oder weil sie ihn lieben? Diese Information haben Hiob und seine Freunde nicht. Das heißt, insbesondere Hiob muss es lernen, einem Gott zu vertrauen, der ihm nicht alles erklärt über seine Wege. Schon in dem Dialog mit seinen Freunden, da war es Hiob gewesen, der den Dialog inhaltlich vorangetrieben hat. Also man merkte, Hiob ist nicht zufrieden mit dieser Weltanschauung vom strikten Tun-Ergehen-Zusammenhang, weil er selber jetzt erfährt, dass es nicht passt. Also in seinem Fall passt es nicht. Und Hiob zieht daraus die Schlussfolgerung, das Problem liegt bei Gott. Eigentlich müsste es so sein, dass Gott die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Wenn Gott aber jemanden wie Hiob bestraft, der gerecht ist, dann fällt das auf Gott zurück. Das war der Dialog. Und dann kommt Kapitel 28, die Orientierung. Wer ist weise? Allein Gott ist weise. Und dann folgen darauf drei Monologe, also drei, wenn man so will, Selbstgespräche oder drei Reden. Die erste Rede ist von Hiob, Kapitel 29 bis 31. Die zweite Rede ist von Elihu, Kapitel 32 bis 37. Und die letzten Reden sind von Gott, Kapitel 38 bis 41. Und bei diesen drei Monologen, da geht es jetzt zentral um die Frage, ist da Weisheit drin? Zeugen diese Reden von Weisheit? Bei Hiob ist es nun so, sein Monolog ist aus drei Reden aufgebaut. Kapitel 29, die erste Rede, Kapitel 30, die zweite Rede und der Höhepunkt, Kapitel 31, die dritte Rede. Wie gesagt, also hier funkt Hiob keiner dazwischen. Hiob redet einfach. Die Freunde melden sich nicht mehr zu Wort. In den Kapiteln 29 bis 30 kann man sagen, da haben die Reden Hiobs so ein bisschen den Charakter eines Selbstgespräches. Da schwingt Wehmut mit über das, was mal gewesen ist und was jetzt ist. Und in Kapitel 31 dann kann man sagen, da rafft Hiob sich noch einmal auf, um, ja, wenn man so will, beinahe zu einem letzten Schlag gegen Gott auszuholen. Da scheint Hiob eine Möglichkeit gefunden zu haben, Gott als ungerecht überführen zu können. Ja, Kapitel 31, spätestens da muss man sagen, da geht der Hiob wirklich ganz schön weit. Und man fragt sich bei Kapitel 31, ist dieser Hiob noch in irgendeiner Weise ein Glaubensvorbild? Ja, bleibt er. Aber das liegt nicht an Kapitel 31 in erster Linie. In Kapitel 31 kann man sagen, da lehnt er sich so weit aus dem Fenster, dass man fast den Eindruck bekommt, also er ist ganz dicht dran, Gott zu verfluchen. Das ist ja die eigentliche Testfrage, ne? In Kapitel 1 zwischen Gott und dem Satan. Wenn Hiob leiden muss, schwer leiden muss, wird es ihn dahin führen, dass er Gott verfluchen wird. Zwei Möglichkeiten hat das Buch Hiob vor Augen, Gott zu verfluchen, einmal offen, ihm absagen. Die zweite Möglichkeit wäre die, ihn heimlich zu verfluchen, also so zu tun, als wenn man an Gott glaubt und ihn liebt, nur um an die Gaben Gottes ranzukommen. Diese erste Weise, Gott zu verfluchen, nur also heimlich zu verfluchen, also Gottesdienst vorzuspielen, um an die Gaben ranzukommen, die hat Hiob konsequent verworfen, vor allem im Streit mit seinen drei Freunden. Und das zeugt für Hiob. Hiob bekennt immer und immer wieder gegenüber seinen Freunden, dass er ein so großes Problem mit Gott hat, dass keine Gabe seine Verzweiflung ausgleichen kann. Und dass er will keine Gaben. Lieber will er sterben, wenn das Problem seiner und der Gerechtigkeit Gottes nicht gelöst werden kann. Also Hiob kann es nicht ertragen, mit einem Gott zusammenleben zu müssen, dessen Gerechtigkeit er nicht mehr erkennen kann. Er möchte unbedingt, dass sich das aufklärt. So, in seinem Monolog, Kapitel 29 bis 31, redet Hiob viel über sich selbst, über das, was er getan hat. Und ein Stück weit können wir aus dem, was Hiob hier sagt, lernen. Also das, was er an guten Taten hier auflistet, sind gute Taten. Es ist aber der weitere Zusammenhang, der so einen bitteren Beigeschmack gibt. Hiob listet all das auf, um das gegen Gott zu wenden am Ende. Und insofern werden auch wir so ein bisschen eine Gratwanderung vollziehen. Wir wollen von Hiob lernen, was wir lernen können, an vorbildlichen Taten und Gesinnungen. Aber wir werden auch nicht drum hinkommen, den Finger in die Wunden zu legen. Also da, wo Hiob ja, mehr von sich hält, als sich gebührt. So, in der ersten Bibelarbeit, da geht es um Hiob 29 und 30. Das Thema, wie sollten wir, wenn wir unser Leben beurteilen, über unsere guten Werke denken? Da gibt es zwei Extreme unter Christen. Ne? Die einen rühmen sich ihrer Werke gegen Gott und verdunkeln damit die Gnade Gottes. Das andere Extrem, sage ich mal, sind Christen, die so stark ihre eigene Sündhaftigkeit betonen, dass sie an sich nichts Gutes gelten lassen wollen. Also auch so nach dem Motto, alles, was Gott in meinem Leben wirkt, bleibt blass. Das ist vielleicht noch irgendwie Frucht, aber es ist nicht wirklich etwas Gutes. Meines Erachtens liegt die Wahrheit in der Mitte. Es gibt wirklich gute Dinge, die Gott im Leben derer bewirkt, die an Jesus glauben. Für die brauchen sie sich überhaupt nicht zu schämen. Und sie können freimütig davon sprechen, was Gott in ihrem Leben verändert hat. Das heißt, sie müssen sich nicht ständig, wie Luther das gesagt hat, als einen alten Madensack ansehen, an dem nichts Gutes dran ist. Aber sie sollten auch nie in den Wahn verfallen, dass sie aus sich selbst heraus gute Taten vollbracht hätten, die Gott beeindrucken. Ja, also in Kapitel 29 denkt Hiob wehmütig zurück an die Zeit, in der Gott ihn behütete und als die Menschen ihn als gerechten Anführer anerkannten. Der erste Punkt. Werke sind gut, wenn sie Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott sind. Hiob 29, Vers 1. Hiob setzte seine Rede fort. Ach, dass ich doch wieder in der früheren Zeit wäre, wie in den Tagen, als Gott mich behütete. Damals ließ er seine Lampe über meinem Kopf scheinen, ich ging von seinem Licht geleitet durch die Dunkelheit. Es war eine Zeit, in der ich auf der Höhe meiner Reife war. Vertraute Gemeinschaft mit Gott war über meinem Zelt. Der Allmächtige stand mir zur Seite, meine Kinder umgaben mich. Ich konnte meine Füße in Buttermilch baden. Die Felsen flossen für mich über in Bächen von Olivenöl. Alles, was Hiob hier sagt, ist wahr. Also so wie Hiob hier zurückblickt, erkennt er an, als es ihm gut ging, war das wirklich ein Segen von Gott. Und es schmerzt ihn, dieses Vers 2, ach, dass ich doch wieder in der früheren Zeit wäre. Also mit anderen Worten, wäre es doch wieder wie früher, dass ich Gottes Zuwendung und Wohlwollen erfahre. Aber hier steckt schon der Fehler drin. Hiob hat aus seinem äußeren Wohlergehen abgeleitet, dass Gott ihm wohlgesinnt ist und denkt jetzt, weil es ihm äußerlich schlecht geht, dass Gott ihm nicht mehr wohlgesinnt ist. Aber halten wir fest, richtig ist hier bei Hiob die Überzeugung aus seinen alten Tagen, er hat mit Gott gelebt und sein Gehorsam war Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott. Das ist vorbildlich. Hiob hat nicht nur einen äußeren Gehorsam vollzogen, sondern aus einer echten Verbindung mit Gott gelebt. Der zweite Punkt. Werke sind gut, wenn sie dem Wohl des Mitmenschen, insbesondere des Bedürftigen, dienen. Und hier berichtet Hiob von seinem Leben unter den Menschen, von Vers 7 an. Wenn ich damals zum Tor der Stadt hinaufging und meinen Sitz auf dem offenen Platz einnahm, da traten die jungen Männer zurück, sobald sie mich sahen, und die Greise erhoben sich und blieben stehen. Die Fürsten hörten auf zu reden und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Edlen verstummte, die Zunge blieb ihnen am Gaumen kleben. Auch hier, also Gott selber hat ja gesagt, im Blick auf Hiob Kapitel 1, es gibt keinen wie ihn auf Erden, der Gott fürchtet oder so Gott fürchtet und das Böse meidet. Also hier steckt Wahrheit drin in dem, was Hiob über sich selbst sagt, und dennoch bekommt man so ein bisschen Unbehagen. Also Hiob stellt sich hier als jemanden dar, der alle anderen in der Dorfgemeinschaft weit überragt hat. Sogar die Greise, ne? Also Hiob, zu der Zeit ist noch kein Greis. Selbst die Greise des Ortes haben sofort mit dem Reden aufgehört im Stadttor, wenn Hiob erschienen ist. Und Hiob scheint das genossen zu haben und ist dann wie so ein Fürst auf seinen Stuhl zugegangen und hat sich dann hingesetzt, während die anderen stehen blieben. Das kommt später noch. Vers 11. Wenn ein Ohr mich hörte, pries es mich als gesegnet an. Wenn ein Auge mich sah, legte es Zeugnis für mich ab. Denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie, und das vaterlose Kind, das sonst keinen Helfer hatte. Der Segensspruch dessen, der zugrunde ging, kam über mich. Das Herz der Witwe ließ ich vor Freude singen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, und die Gerechtigkeit kleidete sich mit mir. Meine gerechten Taten schmückten mich wie ein prächtiges Gewand und ein Turban. Ja, also Hiob hat gegenüber seinen Mitmenschen einen echten Gottesdienst gezeigt. Also er hat als reicher Mann sich um die Bedürftigen gekümmert. Und das wollen wir mal so stehen lassen, ne, dass, wie er das so beschreibt, dass alle Bedürftigen im Chor sich in Lobliedern über Hiob ergangen haben. Ja, okay. Aber Vers 14, ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Ja, gestehen wir Hiob zu. Aber, und die Gerechtigkeit kleidete sich mit mir. Also, Hiob stellt sich hier als ein Ausbund an Gerechtigkeit dar, ein Prachtexemplar unter den Menschen. Ich habe nochmal, wisst ihr, was ein Ausbund ist? Also, das kommt aus der kaufmännischen Sprache. Ein Ausbund, das ist so ein Teil einer Ladung im Paket, das außen angebunden wird. Und das ist meistens das beste Stück. So nach dem Motto, hier, das ist da drinne im Paket. Also ein Ausbund ist es immer das beste Stück. Und so versteht sich hier der Hiob. Wenn jemand einen gerechten Menschen sehen wollte, sagt Hiob hier, dann war er bei ihm an der besten Adresse. Ja, es ist auch zwiespältig, dass Hiob so viel von seiner Gerechtigkeit hält, auch wenn Gott selber von dem Hiob gesagt hat, dass es keinen wie ihnen auf Erden gibt. Vers 15, für den Blinden war ich das Auge und für den Lahmen der Fuß, ein Vater war ich für die Armen. Der Sache des Fremden nahm ich mich gewissenhaft an, ich zerbrach den Kiefer des Ungerechten, ich bewirkte, dass er seine Beute aus dem Maul fallen ließ. Auch hier bestimmt ist alles wahr. Also Hiob hat denen, die die Bedürftigen unterdrückt haben, er hat ihnen mit harten Strafen gedroht und diese Strafen auch durchgesetzt. Also Hiob hat gewusst, wahre Gerechtigkeit zeigt sich besonders in der Barmherzigkeit, die man Bedürftigen erweist. Und er wusste, als reicher Mann, als reichster Mann des Ortes, dass er eine besondere Verantwortung für die Armen hatte. Und er ist ihr nachgekommen. Also, Werke sind gut, wenn sie dem Wohl des Mitmenschen dienen. Der dritte Punkt. Menschliche Anerkennung und Wertschätzung guter Werke sind gut und erstrebenswert, solange Gottes Ehre dadurch nicht angetastet wird. Vers 18. Und ich dachte, ich werde gewiss inmitten meines Nestes sterben. Ich werde meine Lebenstage vervielfältigen wie Sand. Meine Wurzeln öffnen sich zum Wasser hin und der Tau wird in meinen Zweigen übernachten. Mein Ansehen wird unverändert mir verbleiben und mein Bogen sich in meiner Hand stets wieder verjüngen. Ja, Vers 20, ne? Mein Ansehen, oder hier Vers 18, inmitten meines Nestes sterben. Hiob hatte die Hoffnung, dass wenn er stirbt und er auf dem Sterbebett liegt, dann ist er umgeben von Kindern, Enkeln und Urenkeln und kann also im Anblick einer großen Familie, die von Gott gesegnet ist, in Frieden sterben. Ich erinnere nochmal so ein bisschen an den Horizont des Hiob-Buches. Ne? Wenn es um den Tod geht, um die Vorstellung, was ist nach dem Tod, da ist die Vorstellung vage. Ne? Die Überzeugung ist die, der Gerechte muss einen Lohn hier kriegen, auf der Erde, und muss, wenn er stirbt, gewiss sein können, dass sein Andenken in seiner Familie aufrecht erhalten wird, über Generationen hinweg. In Vers 20 dann die Aussage, oder mein Ansehen wird unverändert mir verbleiben. Also Hiob hatte, oder was für Hiob eigentlich immer eine wichtige Rolle gespielt hat, auch in seiner Frömmigkeit vor Gott, war das Ansehen bei den Menschen. Und darum geht es hier. Mein Ansehen vor den Menschen wird mir unverändert bleiben. Also es wird dabei bleiben, dass wenn ich in das Stadttor trete, dann werden die ihre Hand auf den Mund legen. Ich werde mich hinsetzen dürfen und die Fälle, die Rechtsfälle des Ortes entscheiden. Hiob hatte die Hoffnung, dass das so bleiben wird, dass er die Nummer eins bleibt und dass alle ihn achten und ehren im Ort. Ja, es fällt hier so ein bisschen auch in Schatten auf Hiob. Was wir Hiob zugute halten, ist, also der Reichtum war für ihn, obwohl er reich war, offensichtlich nicht so das Problem. Also er hat Gott gedient, nicht um reich zu werden oder reich zu bleiben, sondern weil er Gott mehr liebte als seine Gaben. Aber hier kommt so ein bisschen etwas anderes in den Blick, die Ehre bei den Menschen. Und da scheint es bei Hiob gar nicht so eindeutig zu sein, was war ihm denn jetzt wichtiger. Und das spitzt sich dann auch am Ende zu, in der Auseinandersetzung zwischen Hiob und Gott. Da, also als Hiob immer mehr verzweifelt und immer mehr davon ausgeht, die Versöhnung mit Gott, die wird nicht mehr stattfinden, da geht es Hiob eigentlich nur noch darum, wer kriegt vor den Menschen Recht, ich oder Gott? Diese Sichtweise, von den Menschen geehrt zu werden. Der, so sehe ich das, gnädigerweise über diese Schwächen von Hiob hinweggesehen hat. Es ist jetzt der Hochmut von Hiob selbst, der solche Dinge zutage fördert. Das ist die Gefahr eben, ne, wenn man, ich sag mal, diesen gesunden Mittelweg verlässt. Also, ne, was ich vorhin sagte, Gott für das dankbar sein, was er an guten Dingen schenkt, als Frucht. Ne? Dafür braucht man sich nicht zu schämen, aber man muss aufpassen, dass man nicht in eine bestimmte Richtung abdriftet, wo man sich der Dinge rühmt, die man tut. Und auch, in so einen Wettkampf tritt mit anderen und sie versucht auszustechen. Also das, was in vielen frommen Gemeinden eben geschieht, wenn man nicht aus dem Evangelium lebt und einer versucht dann eine Sollordnung zu erfüllen, so eine fromme Sollordnung, und einer versucht den anderen auszustechen. Einer will besser sein als der andere. Einer will vor der Gemeinde besser dastehen als der andere. Das führt dann zu Gruppenbildungen und vielleicht sogar Spaltungen. Tja, so jemand wie Hiob, der wäre wahrscheinlich zumindest da, so wie er jetzt dasteht, auch für so eine Gemeinde nicht so einfach zu handeln. Der ist ziemlich von sich überzeugt. Also die Verzweiflung im Zusammenspiel mit seiner falschen Theologie, mit seiner falschen Weltanschauung. Das ist ja diese Weltanschauung des strikten Tun-Ergehen-Zusammenhangs, die ihn schlussfolgern lässt, Gott bestraft mich zu Unrecht. Das bringt ja das alles ins Rollen. Ja, um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, es kommt am Ende des Hiob-Buches zu einer richtigen Konfrontation zwischen Gott und Hiob. Gibt eine richtige Konfrontation und Hiob will die. Und Gott geht drauf ein. Ne? Also Hiob 38, ne? Also Gott redet zu Hiob dann aus einem Sturm heraus. Und es wird deutlich, Hiob muss umkehren oder er zieht sich Gottes Zorn auf sich.
Also stürzt er sich auf das, was mal gewesen ist, was in seinen Augen gut war. Mhm. Er erinnert sich daran, wie toll das mal alles war. Ich denke, die Gefahr ist heute noch genauso wie damals. Wenn man einfach sich auf das stützt, was vor Augen ist und Gott nicht anders kennt, dass man dann auch manchmal rückwärts gewandt ist. Mhm.
Ja, Hiob, Vers 25 in Kapitel 29, da, das ist quasi so der Abschluss seines Rückblickes, ich entschied ihren Weg. Also ich war derjenige, der die Rechtsfälle im Ort entschieden hat und saß als ihr Anführer da. Ich lebte wie ein König inmitten seiner Truppen, wie einer, der Trauernden Trost spendet. Also Hiob beschreibt sich eben, also er war der Dreh- und Angelpunkt des Ortes. Die Leute, die kamen alle mit ihren Problemen zu ihm und er hat das alles gelöst. Und dann in Kapitel 30 dann der Schwenk in die Gegenwart. Also Kapitel 29, die Betonung darauf, bei Hiob, welche Ehre und welches Ansehen er bei den Mitmenschen hatte. Und jetzt in Kapitel 30 führt er sich die Gegenwart vor Augen, da ist das Gegenteil der Fall. Hiob wird von den Menschen verachtet. Hier der vierte Punkt, die Weltanschauung, wonach Gott es den Bösen schlecht gehen lässt, immer schlecht gehen lässt, tendiert dazu, denen, die leiden müssen, Barmherzigkeit vorzuenthalten. Kapitel 30, Vers 1. Aber jetzt lachen sie mich aus, sogar Männer, die jünger sind als ich, deren Väter ich nicht für wert geachtet hätte, dass sie mit den Hunden meine Herde hüten. Also als Hiob, das sagt er im Rückblick, er hat armen, bedürftigen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Wenn man es genau nimmt, passt diese Haltung gar nicht in dieses Weltbild vom strikten Tun-Ergehen-Zusammenhang hinein. Weil da ist es ja eigentlich so, wenn jemand leidet, also wenn jemand arm ist und bedürftig, dann ist das eine Strafe Gottes. Also wozu sollte ich dem Barmherzigkeit erweisen, wenn Gott ihn bestraft? Also das ist auch schon ein Hinweis darauf, dass Hiob nicht konsequent nach diesem Weltbild gelebt hat, weil es gar nicht möglich ist. Naja, und Hiob beklagt sich jetzt selbst, dass, weil er leiden muss, er von anderen Menschen verachtet wird. Und ja, es sind Menschen, die Hiob für Gesindel hält. Also er spricht hier von Männern, die jünger sind als er, deren Väter er nicht für wert geachtet hätte, sie mit den Hunden seiner Herde hüten zu lassen. Es ist ein drastischer Vergleich. Wir würden heute von Dreckschweinen sprechen. Dreckschweine, so nennt Hiob sie. Also, der Vergleich mit Hunden, für Hunde haben wir heute Schweine. Wenn wir Menschen beleidigen wollen, bringen wir sie in Verbindung mit Schweinen, nicht mit Hunden. Ja. Ja, noch hier zwiespältig, ne? Hiob, der sich so als der Wohltäter der Armen und Bedürftigen vorher geäußert hat. Bestimmte Gruppen von Armen und Bedürftigen, für die hat er nur Verachtung übrig. Gesindel. Warum sind es Gesindel? Ja, weil sie ihn jetzt auslachen, weil er leiden muss. Und dann beschreibt er dieses Gesindel von Vers 2 an. Welchen Nutzen hatte ich von ihrer Arbeitskraft, von Männern, die ihre Stärke eingebüßt haben? Von Mangel und Hunger getrieben, nagen sie das dürre Land ab, stehen kurz davor, zugrunde zu gehen. Sie holen sich Malven vom Busch und Ginsterwurzeln, um sich zu wärmen. Sie sind aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Man schimpft hinter ihnen her, als seien sie Diebe. Sie müssen in den Vertiefungen der Wadis hausen, in Erdlöchern und zwischen Felsen. Zwischen den Büschen schreien sie herum, unter Dorngestrüpp pflegen sie Geschlechtsverkehr. Kinder von Eltern ohne Ansehen, Kinder von Eltern mit schlechtem Ruf, diese sind, hat man sie aus dem Land hinausgepeitscht. Ja, also unvermittelt, also hier merkt es wahrscheinlich gar nicht, er, der vielen armen Menschen geholfen hat, hat eine Auswahl getroffen offensichtlich. Ob es arme Leute waren, die es verdient haben, oder ob es Gesindel war. Wenn Hiob meinte, Gesindel vor sich zu haben, dann gab es nur noch einen Tritt in den Hintern. Ja, also das, was hier die Gesinnung von Hiob besonders schlecht dastehen lässt, ist, er spricht hier nicht von einer Wirklichkeit. Die Väter malt er sich aus. Also da sind junge Leute, ne? Die sehen in Hiob da im, im, im Dreck sitzen und die machen sich über ihn lustig. Die verspotten ihn, die verachten ihn. Und jetzt versucht Hiob sucht nach Worten, nach Möglichkeiten, um diese Verachtung zurückzugeben. Und malt sich aus, ja, das können doch nur Söhne von irgendwelchen Dreckschweinen sein. Von Gesindel. Vers 9. Nun bin ich der Gegenstand ihrer Spottlieder geworden. Ich diene ihnen als böses Sprichwort. Sie verabscheuen mich. Sie halten sich von mir fern. Sie scheuen sich nicht, nach meiner Richtung hin auszuspucken. Gott hat meine Bogensehne gelöst und mich gedemütigt. Darum lassen sie jede Hemmung fahren. Auf meiner rechten Seite erhebt sich der Mob. Sie stellen mir ein Bein. Sie schütten Angriffsrampen gegen mich auf, um mich zu zerstören. Sie durchbrechen meine Verteidigung. Mit Erfolg führen sie meinen Sturz herbei. Hilfe brauchen sie dabei nicht. Sie dringen wie durch eine breite Bresche ein. Über die Trümmer drängen sie auf mich zu. Ja, was für einen Kampf beschreibt Hiob hier? Also Hiob beschreibt sich im Bild wie eine Stadt, die ist umzingelt von Feinden und die versuchen, die Stadt einzunehmen und sind erfolgreich. Der Kampf, den Hiob hier schildert, das ist der Kampf um seinen Ruf bei den Menschen. Er verliert seinen guten Ruf bei den Menschen. Diesen Kampf verliert er. Wenn schon das Gesindel anfängt, Hiob zu verspotten, also diejenigen, die wirklich ganz unten sind in der Hierarchie der Gesellschaft, um wie viel weniger hat Hiob noch bei den anderen, also bei den, ich sag mal, normalen Bürgern des Ortes, irgendein Ansehen. Hiob fühlt sich so, er ist wirklich nach unten durchgereicht worden. Er ist ganz unten. Er ist im Bild gesprochen eine eingenommene Stadt, kann sich nicht mehr wehren. Das war jetzt hier der vierte Punkt. Die Weltanschauung, wonach Gott es den Bösen schlecht gehen lässt, tendiert dazu, denen, die leiden müssen, Barmherzigkeit vorzuenthalten. Hiob selber erfährt es an sich selbst. Er selber übt diese Haltung aber auch gegenüber dem Gesindel. Fünfter Punkt. Übe Gerechtigkeit, aber mache sie nicht zum alleinigen Maßstab, um Gottes Herrschaft über dein Leben zu beurteilen. Kapitel 30, Vers 15. Die Schrecken greifen mich an. Wie der Wind lassen sie meine Ehre davonfliegen. Meine Hoffnung auf Sicherheit hat sich aufgelöst wie eine Wolke. Nun ist meine Lebenskraft ausgegossen, Tage des Elends halten mich in ihrer Gewalt, die Nacht durchbohrt meine Knochen und diejenigen, die an mir nagen, machen keine Pause. Mit gewaltiger Kraft packt er mein Gewand. Er schnürt mich ein wie der Kragen meines Untergewands. Er hat mich in den Schlamm geworfen, ich sehe aus wie Staub und Dreck. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe auf, aber du schaust mich unverwandt an. Du bist mir gegenüber grausam geworden. Mit der Macht deiner Hand feindest du mich an. Du hebst mich hoch und lässt mich auf dem Sturmwind reiten. Mit einem Regenguss löst du mich auf. Hiob schwenkt hier zur direkten Anrede an Gott. Hier kommt jetzt das Du, also jetzt kommt die direkte Konfrontation mit Gott in den Blick. In Vers 15 spricht Hiob von den Schrecken. Das haben wir schon vorher im Buch Hiob gesehen. Schrecken, damit sind Dämonen gemeint. Aus der Unterwelt, aus der Totenwelt. Die kommen in die Welt der Lebenden hinein und verbreiten in ihnen Schrecken. Für Hiob ist es mittlerweile so, dass Gott für ihn der größte Schrecken ist. Das heißt, von all den Chaosmächten, die es gibt, und da sind ja schon einige genannt worden im Buch Hiob, also die Schrecken, die gewundene Schlange, Leviathan, Rahab. Für Hiob ist es mittlerweile so, dass Gott die schlimmste aller Chaosmächte ist. Also er steht eigentlich hinter dem Allen. Er verursacht in seinem Leben das größte Chaos. Und er beschreibt das dann im Bild eines Kampfes, also wie so ein Ringkampf. Vers 18, mit gewaltiger Kraft packt er mein Gewand. Vers 21, du hebst mich hoch und lässt mich auf dem Sturmwind reiten, mit einem Regenguss löst du mich auf. Vers 19, er hat mich in den Schlamm geworfen, ich sehe aus wie Staub und Dreck. Ja, es ist hier eine bildliche Redeweise, wie wenn zwei Ringkämpfer aufeinandertreffen und der eine ist dem anderen um Klassen überlegen. Ne, Gott wie so ein riesiger Kämpfer, der packt Hiob, taucht ihn in den Schlamm rein, dann versucht Hiob sich aufzurichten und zu protestieren, Gott packt ihn wieder, nochmal wieder rein. Dann holt er ihn mal hoch, wirft ihn in die Luft, Hiob völlig hilflos, reitet auf einem Sturmwind daher und dann schickt Gott einen riesigen Regenguss, der Hiob schier auflöst. Also Hiob fühlt sich wie so ein Spielball. Gott macht mit ihm, was er will. Gott, die größte aller Chaosmächte. Vers 23, ja, ich weiß es, du wirst mich dem Tod übergeben, in das Versammlungshaus aller Lebenden bringen lassen. In Kapitel 3, da sprach Hiob ja schon von seiner Sehnsucht, dass er lieber ins Totenreich wollte, als dass er Krieg mit Gott in der Welt der Lebenden hätte. Also lieber, dass er Gott hier in der Welt der Lebenden als Chaosmacht erfährt, lieber runter ins Totenreich. Aber Hiob weiß natürlich auch, das ist natürlich keine wirkliche Hoffnung. Ne? Also ins Totenreich hineinzukommen, wo man irgendwie existiert, aber nicht wirklich lebt. Und hier bringt Hiob eher zum Ausdruck, dass er resigniert hat. Also der Tod scheint für ihn unausweichlich. Und zwar ein Tod, bei dem für Hiob kein bisschen Ehre übrig bleibt. Also das führt Hiob hier sich vor Augen. Gott wird ihn auf eine Art und Weise sterben lassen, dass Hiob bei den Menschen ohne Ehre dasteht. Und Gott wird das alles so drehen und wenden, dass er am Ende vor den Menschen als gerecht dasteht. Vers 24, es wendet sich doch eigentlich niemand gegen einen Leidenden, wenn er in seiner Not um Hilfe ruft. Habe ich nicht für die geweint, die gerade eine schwere Zeit durchmachen? Habe ich nicht aufrichtiges Mitgefühl mit den Armen gehabt? Aber als ich nach Gutem Ausschau hielt, kam Böses. Als ich nach Licht gewartet habe, kam Finsternis. Mein Körper ist innerlich in Aufruhr und hat keine Ruhe. Tage des Elends kommen auf mich zu. Ja, das ist ja das, was Hiob schon von Kapitel 9 an Gott unterstellt hat. Unbarmherzigkeit. Was hat Hiob da Gott vorgeworfen? Gott hat angefangen, Hiob zu bestrafen, hat aber irgendwann gemerkt, dass Hiob gerecht ist. Dass das also falsch war, Hiob für irgendwas zu bestrafen. Für eine Sünde, die er nicht begangen hat. Aber so deutet Hiob das jetzt. Gott zieht jetzt die Leiden von Hiob in die Länge um das alles zu vertuschen, dass er sich im Fall Hiob geirrt hat. Das wird eben vor allem daran deutlich, dass Gott sich entschlossen hat, gegenüber Hiob vollkommen unbarmherzig zu sein. Also Hiob sagt hier, also jeder normale Mensch hätte doch Mitleid mit mir. Aber Gott kennt kein Mitleid mit mir. Warum? Weil es um seine Gerechtigkeit geht. Weil er weiß, dass er sich an mir die Zähne ausgebissen hat. Und er will nicht zugeben, dass ich gerecht bin und Gott sich geirrt hat, in meinem Fall. Vers 28, in Schwarz gehe ich umher, ohne Trost. Ich stehe in der Versammlung auf und rufe um Hilfe. Ich bin ein Bruder der Schakale geworden, ein Gefährte der Strauße. Meine Haut verwandelt sich in Schwarz, meine Knochen brennen vor Hitze, meine Zither ist zu Klageliedern gestimmt, meine Flöte zu der Stimme derer, die weinen. Am Ende beschreibt Hiob das, was für ihn auch äußerst schlimm ist, in derselben Versammlung des Ortes, wo er früher als also wie ein König einherging. Da muss er jetzt betteln. Also er hört sich an wie so ein Schakal, wie so ein Strauß. Also gemeint ist, er muss um Gnade betteln bei den Leuten. Und er kriegt sie nicht. Hiob hält sich nicht nur für gerecht gegen Gott, sondern er glaubt auch, das wird dann in Kapitel 31 deutlich, dass er schlauer ist als Gott. In Kapitel 31 denkt Hiob, er kann etwas einfädeln, wodurch er seine Ehre vor den Menschen wiederbekommt. Und das Mittel, das Hiob dort anwendet, das ist das Mittel der Selbstverfluchung. Kapitel 31 bildet dann tatsächlich den Höhepunkt all der Argumente, die Hiob gegen Gott aufführt. Und es ist vor allem Kapitel 31, woran eigentlich dann auch die Reden Gottes in Kapitel 31 dran anknüpfen. Ja, Hiob Kapitel 31. Also meines Erachtens vollzieht Hiob hier also nirgendwo sonst kommt er so nahe an eine Verfluchung Gottes heran wie in Kapitel 31. Meines Erachtens ist es so, also Hiob tritt unmittelbar an die Schwelle des ja, Verbotenen oder, nee, er tut schon Verbotenes, aber er tritt bis an die Schwelle der Verfluchung Gottes heran und dass Gott ihm dann von Kapitel 38 an antwortet, hat den Effekt, dass Hiob den letzten Schritt nicht auch noch geht. Aber bis kurz davor wagt Hiob sich dann an die Verfluchung Gottes heran und wird nur durch Gottes Erbarmen daran gehindert. So verstehe ich den Zusammenhang von Kapitel 31 und dann den Reden Gottes als Antwort auf Hiob. Ja, was können wir aus Kapitel 31 lernen? Wir sollten, wenn wir Zweifel über Gott haben, eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, nämlich die, dass wir uns für gerechter und weiser halten als Gott. Was macht Hiob in Kapitel 31? Er fordert Gott heraus, ihn endgültig zu vernichten, wenn er gesündigt haben sollte. Oder aber seine Gerechtigkeit endlich anzuerkennen. Ahem. Kapitel 31, Vers 1. Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, dass ich ja nicht nach einer Jungfrau Ausschau hielt. Das, wovon Hiob hier wahrscheinlich spricht, ist, er hat sich keinen Harem angelegt. Es geht hier nicht um Ehebruch oder sexuelle Unmoral. Das ist in Vers 9 das Thema. In Vers 1 ist es wahrscheinlich, ne, es ist die Rede von einer Jungfrau, nach einer Jungfrau Ausschau halten, in dem Sinne sie dann als Ehefrau erwerben. Das ist wahrscheinlich vor dem Hintergrund der damaligen Zeit zu verstehen, dass es üblich war, für reiche Männer sich einen Harem zuzulegen, also mehrere Ehefrauen zu haben. Und je größer der Harem war, umso größer war die Ehre in der Männerwelt. Das war damals verbreitet so. Und Hiob sagt, er hat sowas nicht gemacht. Er hat seinen Reichtum nicht dazu benutzt, in dieser Weise seine Ehre zu vermehren. Vers 2. Was teilt Gott, der oben ist, zu? Welchen Lohn gibt der Allmächtige aus der Höhe? Ist es nicht Verderben für den Ungerechten und Unglück für den Übeltäter? Er beurteilt meinen Lebenswandel, er zählt alle meine Schritte. So, das ist jetzt die Voraussetzung, die wichtig ist, von der Hiob jetzt bei dem, was dann folgt, ausgeht. Dass er sagt, gehen wir mal davon aus, Gott ist eigentlich grundsätzlich gerecht. Also, was teilt Gott, der oben ist, den Menschen zu, den Ungerechten? Verderben, Unglück für den Übeltäter. Und gemeint ist wohl in endgültiger Weise. Gott bringt über den Übeltäter endgültiges Verderben. Und dann in Vers 4, er beurteilt meinen Lebenswandel, er zählt alle meine Schritte. Also hier tastet sich jetzt vor und überlegt sich, wenn Gott den Ungerechten irgendwann endgültig zur Strecke bringt, dann probiere ich das jetzt aus. Ich werde Gott auffordern, dass wenn er mich für ungerecht hält, dann soll er das endgültige Gericht über mich verfügen. Und wenn er das nicht tut, hat er ohne Worte meine Gerechtigkeit bestätigt. Das ist der Kunstgriff, zu dem Hiob jetzt am Ende greift.
Das sagt er aber nur, weil er denkt, dass es nicht mehr schlimmer werden kann.
Oder? Es ist aus der Verzweiflung herausgeboren, ja. Und dann, genau, in Vers 5, da kommt jetzt die eigentliche Grundstruktur zum Vorschein. Vers 5 beginnt mit einem Wenn. Ne? Ist in den meisten Übersetzungen, glaube ich, so. Ne? Wenn ich dies und das getan habe. Und dann geht das weiter. Vers 5, Vers 6. Vers 7, dann wieder ein Satz, wenn ich dies und das getan habe. Und dann in Vers 8 die Folge, dann. Das ist eine Fluchformel im Hebräischen. Und zwar ist das hier eine Formel der Selbstverfluchung für den Fall das. Gesetzt den Fall, ich habe dieses oder jenes getan, Klammer auf, habe ich aber nicht getan, aber nur für den Fall, dass, dann soll mich die gerechte Strafe auch treffen. Also dann soll Gott auch jetzt nicht mehr halbe Sachen machen, mich nicht mehr hinhalten, dann soll er die endgültige Strafe herbeiführen, wenn er meint, dass ich schuldig bin. Ne? Gesetzt den Fall, ich habe mein Leben in Lüge gelebt und bin dem Betrug hinterhergelaufen. Dabei, Vers 6, so ein Einschub, dabei soll aber Gott mich nach einem gerechten Maßstab beurteilen und meine Rechtschaffenheit anerkennen. Gesetzt den Fall also, mein Fuß ist vom Weg abgebogen, mein Herz ist meinen Augen gefolgt und Schmutz klebt an meinen Händen, dann lass es so sein, dass ich sähe und ein anderer die Ernte isst, dann lass meine Jungpflanzen entwurzelt werden. Wie gesagt, und der Sinn und Zweck dieser Selbstverfluchung ist der, wie kann ich Gott, der nicht antworten will, dazu bringen, dass er vor den Menschen meine Gerechtigkeit bezeugt. Klammer auf, ohne Worte. Durch sein Schweigen. Wenn ich ihn herausfordere, mich zu töten, falls ich gesündigt haben sollte. So nach dem Motto, das wird Gott sich doch wohl nicht bieten lassen, dass ihm einer in sein Angesicht mit einer Selbstverfluchungsformel begegnet und in einer Weise seine Gerechtigkeit behauptet, die schon eben nahe an einer Verfluchung Gottes dran ist. So, ist das verständlich, was hier passiert bei Hiob? Also was der Sinn dieser Selbstverfluchung ist. Dieses Wenn-Dann-Schema taucht dann häufiger noch auf. Das wiederholt sich jetzt im Verlauf von Kapitel 31. Wie gesagt, alles sagt Hiob in der Überzeugung, dass er gegenüber Gott im Recht ist. Er will aber jetzt, dass er vor den Menschen Recht bekommt. Also dass die Menschen, deren Ehre er hier sucht, anerkennen, Hiob, du bist gegenüber Gott im Recht. Ne, du hast dich selbst verflucht, aber Gott hat dich nicht endgültig bestraft. Also bist du gegen Gott im Recht, weil er traut sich nicht, dich endgültig zu richten. Vers 9, wenn ich hinter einer Frau her gewesen bin und an der Tür meines Nachbarn gelauert habe, dann soll meine Frau für einen anderen Mann mahlen und andere Männer über ihr knien. Denn das ist ein Verbrechen, eine Tat, die bestraft gehört. Ja, es wäre ein Feuer, das bis in den Abgrund frisst. Es würde bis an die Wurzel meiner Ernte brennen. Also hier jetzt spricht Hiob über Ehebruch. Wenn ich Ehebruch begangen haben sollte, dann soll Gott auch über mich eine endgültige Strafe verfügen. Dann habe ich es nicht anders verdient. Klammer auf, aber eben die Überzeugung von Hiob, und er hat auch recht, ich habe mit keiner Frau die Ehe gebrochen. Vers 13, falls ich das Recht meiner Knechte und Mägde in einem Rechtsstreit gegen mich missachtet haben sollte, was könnte ich da tun, wenn Gott ihre Sache gegen mich vertritt? Was könnte ich ihm antworten, wenn er mich verhörte? Hat nicht er, der mich im Mutterleib geschaffen hat, auch ihn gemacht? Ist es nicht ein und derselbe Gott, der uns beide im Mutterleib gebildet hat? Tja, also Hiob zweifelt Gottes Gerechtigkeit an, aber er zweifelt in keiner Sekunde daran, dass es nur diesen einen und wahren Gott gibt, der alle Menschen gemacht hat, der Hiob gemacht hat, der die Mitmenschen Hiobs gemacht hat. Und weil Gott alle in gleicher Weise als seine Ebenbilder geschaffen hat, ist Hiob, auch wenn er reicher ist, dazu verpflichtet, seinen Mitmenschen zu achten und zu ehren. Wenn er es nicht getan haben sollte, sagt Hiob, dann möge Gott mich richten. Vers 16, gesetzt den Fall, ich habe dem Armen, der mich bat, Hilfe verweigert. Gesetzt den Fall, ich nahm der Witwe jede Hoffnung. Gesetzt den Fall, ich habe meinen Brotknust allein gegessen und keiner Weise davon abgegeben. Dann kommt in Vers 18 so ein Einschub. In Wirklichkeit habe ich die Weisen von meiner Jugend auf wie einen Vater großgezogen. Von meiner Mutterleib an habe ich mich um die Witwen gekümmert. Aber gesetzt den Fall, ich habe gesehen, wie jemand nichts zum Anziehen hatte und umkam. Oder einen Armen, der sich nicht zudecken konnte, und ihre Lenden haben mich nicht gesegnet, und sie konnten sich nicht mit einem Fell von meinen Schafen wärmen. Gesetzt den Fall, ich habe meine Hand drohend gegen eine Waise erhoben, weil ich im Tor meine Verbündeten gesehen habe. Falls dem so ist, dann soll mir das Schulterblatt von der Schulter fallen und mein Arm am Schultergelenk abbrechen. Aber ich habe solche Dinge nicht getan, weil ich enorme Angst davor hatte, mir Gottes Zorn zuzuziehen. Ich wollte mich auf keinen Fall seiner schrecklichen Bedrohung aussetzen. Auch hier scheint der Hiob grundsätzlich Dinge zu nennen, die wahr sind. Also er hat die Dinge nicht getan. Aber er übertreibt auch hier so ein bisschen, also Vers 18. Ne? Von meiner Mutterleib an habe ich mich um die Witwen gekümmert. So nach dem Motto, schon als Zweijähriger fing ich damit an, mich um bedürftige Menschen zu kümmern. Also das ist, klingt wieder so ein bisschen wie, was er vorher gesagt hat in Kapitel 30, so eher so, dass die Gerechtigkeit kleidet sich mit mir. Aber wir sehen auch, also Hiob hat Gott gefürchtet. Das sagt Gott ja auch über ihn am Anfang in Kapitel 1. Es gibt keinen wie ihn, der Gott fürchtet und aus der Furcht vor Gott heraus das Böse meidet. Das bestätigt Hiob hier. Also er ist sich darüber im Klaren, dass wenn man sich mit Gott anlegt, also das ist schon eine gewagte Angelegenheit. Aber er macht das hier in Kapitel 31. Also er geht offensichtlich über diese schreckliche Angst, die er hat vor Gott, jetzt hinweg. Aus dem Mute der Verzweiflung tut Hiob das eigentlich Undenkbare. In dem Dann-Satz, da spricht dann Hiob, ja, wenn das alles wahr ist, wenn ich das Böse getan haben sollte, dann soll mein Arm am Schultergelenk abbrechen. Und der Arm steht hier bildlich für die Macht und den Einfluss, den Hiob in der Gesellschaft hatte. Wenn er die Bedürftigen ausgebeutet haben sollte, dann soll er, so verflucht Hiob sich selbst, für immer Macht und Ansehen unter den Menschen verlieren. Wahrscheinlich meint Hiob hier einen unehrenhaften Tod. Also Hiob kommt ins Totenreich und die Menschen, die da noch leben, sind froh, dass er weg ist. Er hat also kein ehrenvolles Andenken unter den Lebenden. Vers 24, gesetzt den Fall, ich habe mein Gold zu meiner Zuversicht gemacht. Zum feinen Gold gesagt, auf dich setze ich mein Vertrauen. Gesetzt den Fall, ich war von Freude erfüllt, weil mein Reichtum groß war oder weil meine Hand großen Gewinn machte. Gesetzt den Fall, ich habe mit Staunen zur Sonne geblickt, wenn sie schien, oder zum Mond in seinem Glanz. Und mein Herz hat sich im Geheimen betören lassen und meine Hand küsste meinen Mund. Auch das wäre ein strafwürdiges Verbrechen gewesen. Ich wäre ja gegenüber dem höchsten Gott ein Heuchler. Auch hier, auf der einen Seite, der Hiob war sich voll darüber im Klaren, welche Bedeutung das erste Gebot hat. Ne? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das hatte Hiob verinnerlicht. Hiob wusste, dass Habsucht eine Form von Götzendienst ist und hat dagegen angekämpft. Er hat sein Vertrauen nicht auf seinen Reichtum, auf sein Gold gesetzt. Und er ist auch dem, er wusste auch die Gefahr, die vom Aberglauben ausgeht. Hier ist konkret dann von Astrologie die Rede. Astrologie war im alten Vorderen Orient, kann man sagen, die am weitesten verbreitete Religion, also die eigentlich alle betrieben haben. Soll heute auch noch Leute geben, die daran glauben. Eine Astrologie, man geht davon aus, dass man aus den Bewegungen der Gestirne die Zukunft ablesen kann. Astrologie. Damals Sonne und Mond zum Beispiel wurden als Götter verehrt bei den Ägyptern. Und Hiob hat sich in diesem Umfeld des Götzendienstes wirklich rein bewahrt. Ne? In Vers 27 ist so eine komische Redeweise: Meine Hand küsste meinen Mund. Umgekehrt wäre es irgendwie sinnvoller, ne? Ja, aber es ist wahrscheinlich wörtlich so zu verstehen. Meine Hand küsste meinen Mund. Es gibt hier zwei Deutungen. Nach der einen ist es, spricht hier von Kusshänden, die man der Sonne zuwirft, als Geste der Verehrung. Aber plausibler ist wohl die Deutung, dass es hier darum geht, also dass die Hand zum Mund geht, als Ausdruck der Ehrfurcht gegenüber der Sonne, gegenüber den Gestirnen. Vers 29, gesetzt den Fall, dass ich mich über den Untergang dessen, der mich hasst, gefreut habe und in froher Aufregung war, als ihn das Unglück überkam. In Wirklichkeit habe ich meinem Mund nicht erlaubt zu sündigen, indem er sein Leben mit einem Fluch gefordert hätte. Gesetzt den Fall, dass die Bewohner meines Zeltes nicht gesagt haben, ach, dass es doch einen gäbe, der nicht von seinem Fleisch satt geworden wäre. In Wirklichkeit habe ich den Fremden nicht auf der Straße übernachten lassen, ich habe dem Durchreisenden meine Tür geöffnet. Also Vers 31 ist auch interessant, ne? Also gesetzt den Fall, dass die Bewohner meines Zeltes nicht gesagt haben, ach, dass es doch einen gäbe, der nicht von seinem Fleisch satt geworden wäre. Also hier will er sagen, so nach dem Motto, wenn seine Dienerschaft es so gewollt hätte, oder so nach dem Motto, also sie waren traurig darüber, dass sie hier überhaupt nichts anhängen konnten. Ne? Das will er hier eigentlich zum Ausdruck bringen. Ach, gäbe es doch einen Menschen, den wir finden, der sich zu Recht über Hiob beklagt hätte. Und dann suchen sie jahrelang und finden keinen. Finden keinen bedürftigen Menschen, der je über Hiob geklagt hätte. Schade. Ne, also ist hier auch hypothetisch. Ne? Hier will er deutlich machen, es war niemand zu finden. Menschen. Also mein Leben lag offen vor den Menschen da. Und alle konnten mir bezeugen, ich bin gerecht. Ich kümmere mich um die Bedürftigen. Vers 33, gesetzt den Fall, ich habe, wie Menschen es gewöhnlich tun, meine Sünde versteckt, indem ich sie in meiner Brust verbarg. Die Furcht vor den vielen Leuten und die Verachtung meiner Sippe hätte dafür der Hauptgrund sein können. Gesetzt den Fall also, ich habe mich aus diesem Grund zurückgezogen und nicht aus dem Haus getraut. Und dann bricht es erstmal ab. Also es fehlt hier jetzt der Dann-Satz. Also Vers 33, 34, alles Bedingungssätze. Und eigentlich wird es dann in Vers 38 wieder aufgegriffen. Da kommt nochmal wieder Vers 38, ein Bedingungssatz. Und dann in Vers 40 dann der Folgesatz. Und dazwischen stehen die Verse 35 bis 37. Das sind die wichtigsten Verse in Kapitel 31. Manche Ausleger meinen, dass hier etwas durcheinander geraten ist. Also dass quasi Vers 38 sich direkt an Vers 34 anschließt, würde auch Sinn machen. Wahrscheinlich aber wird durch diese Unordnung deutlich, mit welcher Aufregung Hiob erfüllt ist, als er sich in dieser Weise gegenüber Gott hervorwagt, den er ja, wie er bezeugt hat, über alles fürchtet. Er hat vor keinem anderen mehr Angst als vor diesem Gott. Und vor diesem Gott wagt er jetzt so etwas wie eine Selbstverfluchung und fordert Gott damit heraus. Ja, und dann kommt das Hauptanliegen in Vers 35. Ach, dass es doch einen gäbe, der mir zuhört. Und es bleibt ja offen. Also wen wünscht sich Hiob hier? Ja, gut, das Beste wäre, wenn Gott Hiobs Gerechtigkeit anerkennen würde. Da würde Hiob jubeln. Das wäre das Schönste. Aber Hiob lässt es offen. Und wenn es nur auch nur ein Mensch wäre, irgendeiner, wenn nur irgendeiner an meine Seite tritt und in das Urteil, was ich über mich ausgesprochen habe, einstimmt, Hiob, du bist gerecht. Hier ist die Unterschrift, sagt Hiob. Ne, also, ich bin gerecht, Ausrufezeichen. Hier ist meine Unterschrift. Dafür stehe ich mit meinem Leben ein. Der Allmächtige soll mir nun darauf antworten. Mein Ankläger soll mir die Anklageschrift vorlegen. Ja, gewiss, ich würde sie um meine Schultern tragen. Ich würde sie mir um meinen Kopf als Turban binden. Ich würde Gott über jeden meiner Schritte Rechenschaft ablegen, wie ein Fürst würde ich ihm gegenübertreten. Tja, es gibt etwas bei Hiob, das wiegt seine Angst vor Gott auf, und das ist seine Überzeugung, dass er gerecht ist. Hiob ist so davon überzeugt, gerecht zu sein und dass Gott ihn zu Unrecht leiden lässt, dass er zu diesem Schritt bereit ist, Gott bis zum Äußersten herauszufordern. Ne, das ist schon starker Tobak. Also Hiob malt sich heraus, also er rechnet ja eigentlich nicht damit, aber gesetzt den Fall, Gott würde jetzt daraufhin antworten. Wie würde das dann vor sich gehen? Ja, hier würde wie ein Fürst da sitzen. Gott würde versuchen, ihm irgendeine Sünde nachzuweisen und hier würde alles abschmettern. Und am Ende dieser Untersuchung würde Hiob als gerecht dastehen und Gott würde offenbar als jemand, der sich an Hiob zu Unrecht vergriffen hätte. Das ist schon... Ja, also hier kann man sagen, haben wir es tatsächlich, wie soll man das sagen? Hiob überschätzt sich hier maßlos. Man kann ja auch schon mal als Vorgriff, ne? Wie antwortet Gott darauf? Also das sind die letzten Worte von Hiob. Und dann Hiob Kapitel 38, Vers 2, den kann mal jemand vorlesen. So hakt Gott dann ein. Hiob Kapitel 38, Vers 2. Vers 2 und 3. Vielleicht nochmal den ersten Satz. Wer ist es? Und gemeint ist, wer ist es, der den Ratschluss Gottes verfinstert mit Worten ohne Erkenntnis? Das heißt, Gott kommt dann in seiner Rede nicht auf das Thema Gerechtigkeit zu sprechen, sondern auf das Thema der Weisheit. Weil das hat der Hiob in seinem Weltbild viel zu wenig berücksichtigt. Das Thema, also bei der Beurteilung der Herrschaft Gottes über diese Welt, ist Gerechtigkeit ein Baustein, aber nicht der einzige. Es gibt einen mindestens gleichwertigen Baustein, vielleicht noch wichtiger, das ist die Weisheit Gottes. Das heißt, Gott regiert in seiner Allmacht über diese Welt in einer Weisheit, die alle unsere Erwartungen sprengt. Und das muss auch so sein, damit Gottes Weisheit offenbar wird. Wenn Gott etwas tut, was man vorhersagen kann im Detail, dann könnten wir das ja selber auch fast machen. Ne? Dann könnte Gott uns in der Heilsgeschichte mit nichts mehr überraschen und sich in einem Maße verherrlichen, dass uns die Kinnlade runterfällt. Tja, wie gesagt, bei Hiob, ne, Hiob 31, vor allem in den Versen 35 bis 37 wird das deutlich. Für Hiob geht es allein um Gerechtigkeit. Ich bin gerecht und Gott lässt mich zu Unrecht leiden. Darum ist Gott ungerecht. Dann die letzten Verse, der letzte Wenn-Dann-Satz, Vers 38. Gesetzt den Fall, mein Ackerland hat Klage gegen mich erhoben und seine Furchen weinen alle zusammen vor Verzweiflung. Gesetzt den Fall, ich habe von seiner Ernte gegessen, ohne dass ich das Land rechtmäßig erworben habe oder habe den Arbeitern darauf Anlass zur Klage gegeben. Ja, dann soll Dorngestrüpp wachsen statt Weizen, statt Gerste Taumellolch. Irgend so ein Unkraut. Die Worte Hiobs sind hier zu Ende. Also Hiob ist so verzweifelt, er leidet so stark, dass er kein Problem damit hat, wenn Gott ihn sterben lässt. Für Hiob wäre das noch lange kein Beweis dafür, dass er schuldig wäre. Es wäre für ihn nur ein Beweis dafür, dass Gott bereit wäre, bis zum Letzten zu gehen, um seine Ungerechtigkeit zu vertuschen im Falle Hiobs. Aber Hiob scheint doch einen Funken Hoffnung zu haben, dass Gott ihn nicht verflucht. Und wenn das eintritt, wäre durch das Schweigen Gottes vor den Menschen jedenfalls die Gerechtigkeit Hiobs erwiesen. Das ist für Hiob das Beste, was noch rauszuholen ist in diesem Fall, in seinem Fall. Dass Gott durch sein Schweigen bezeugt, Hiob ist gerecht. Und das ist das Mindeste, was Hiob da noch bekommt. Also er wird dann früher oder später sterben. ein ehrenvolles Begräbnis. Und die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes wäre dann nicht gelöst. Also Hiob würde, wenn es nach ihm geht und ja, Gott antwortet nicht, Hiob würde irgendwann sterben, in der Überzeugung, Gott hat sich entschlossen, meinen Fall zu vertuschen. Gott hat sich entschlossen, nicht mit Worten zuzugeben, dass ich gerecht bin. Ich muss ihn zwingen, dass er es durch sein Schweigen zugibt. Wenn es um Weisheit geht, scheint Hiob hier auch eben die Sünde zu begehen. Er hält sich für weiser als Gott. Er glaubt, er kann Gott in so eine Zwickmühle bringen. Dass Gott, Zwickmühle ist ja, wenn Gott so oder so handelt, muss es irgendwie für Hiob sprechen. Aber die Sache läuft dann doch ganz anders von Kapitel 38 an. Ja, also Hiob vielleicht frage ich noch erstmal, bei jemandem endgültig den Mythos Hiob zerstört? Es geht im Buch Hiob nicht darum, Hiobs Ehre und Gerechtigkeit zu retten, sondern Hiob stellt immer wieder die Frage nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit und nach der Frage, kann man diesem Gott, der für uns unverständliche Dinge tut, kann man dem vertrauen oder nicht? Und Hiob sagt auf der Grundlage seines Weltbildes, ich kann diesem Gott nicht vertrauen. Das, was er in meinem Leben getan hat, will ich nicht hinnehmen. Tja, es ist die falsche Theologie, der Hiob anhängt, diese Theologie des strikten Tun-Ergehen-Zusammenhangs, die Hiob am Ende in diese Sackgasse hineinführt. Oder ein Stück weit kann man Hiob dankbar sein. Wahrscheinlich hat noch keiner vor ihm in dieser Deutlichkeit sich in diese Sackgasse hineinmanövriert, auf Grundlage dieses Weltbildes. Die falsche Theologie verführt Hiob dazu, sich über Gott zu erheben. Und auch wir stehen in der Gefahr, uns über Gott zu erheben, wenn wir bestimmte Aspekte seiner Offenbarung, die wir in der Schrift haben, aus unserer Weltanschauung ausklammern. Und auch wir sind davor nicht gefeit, dass wir die Bibel so als Steinbruch missbrauchen, um uns unsere Vorstellungen und Gedanken von Gott zurechtzulegen. Und aus dem Gott, der sich in der Bibel offenbart, einen Gott zu machen, mit dem wir zufrieden sein können, der unseren Vorstellungen entspricht. Ja, da gibt es verschiedene Spannungsfelder, auf denen das passieren kann. Ich nenne nur das schon bekannte Spannungsfeld der Souveränität Gottes und der Verantwortlichkeit des Menschen. Heute Morgen in der Predigt hat der eine oder andere vielleicht auch gedacht, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Hören aufs Evangelium? Bin ich dafür verantwortlich oder ist das eine Gabe Gottes? Das gilt gar nicht entweder oder, es ist beides. Und da fragt man sich, das kann doch nicht sein, entweder das eine oder das andere. Ne? Entweder bin ich frei, auf das Evangelium zu hören und dann bin ich verantwortlich. Wenn es eine Gabe Gottes ist, dann kann ich nicht mehr verantwortlich dafür sein, wie ich höre. Klingt plausibel, das ist aber nicht das Zeugnis der Schrift. Ganz einfach. Die Schrift bezeugt hundertfach, dass Gott souverän ist und dass der Mensch verantwortlich ist. Und wir müssen es lernen, in dieser Spannung verantwortlich zu leben, im Vertrauen auf Gott. Also ich gestehe, dieses Spannungsfeld, da hatte ich ungefähr 1-2 Jahre dran zu knabbern. Aber es gibt ein Spannungsfeld, da muss ich zugeben, da habe ich immer wieder dran zu knabbern. Das ist die Lehre von der ewigen Verdammnis. Also wenn ich mir vorstelle, dass Gott möglicherweise einige meiner Angehörigen auf ewig verdammt. Also ich gestehe, da kriege ich manchmal Probleme im Blick auf die Güte und Gerechtigkeit Gottes. Insbesondere, weil ich ja auch glaube, dass Gott souverän ist und der Glaube eine Gabe Gottes ist. Also daran habe ich regelmäßig auch nach Jahren immer wieder dran zu knabbern. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch ähnlich geht. Also mir scheint, das ist ein Bereich, wo wir einfach feststellen müssen, Gott erklärt sich nicht in allen Dingen vor uns. Er rechtfertigt sich auch nicht für Dinge, die wir in diesem Leben nicht begreifen, wahrscheinlich auch nicht begreifen können. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen?